Zum FIF-Podcast begrüße ich heute sehr herzlich Rainer Nagel. Herzlich willkommen, Herr Nagel.
Ja, guten Tag, Herr Rossmann.
Rainer Nagel ist Architekt und Stadtplaner. Als solcher war er seit 1986 in verschiedenen Funktionen an wichtigen Planungen und Projekten der Freien und Hansestadt Hamburg beteiligt. Im Jahre 2005 wechselte er als Abteilungsleiter Stadt- und Freiraumplanung in die Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Seit 2013 ist er Vorstandsvorsitzender der in Potsdam ansässigen Bundesstiftung Baukultur. Darüber hinaus ist er aber auch seit 2009 als Dozent an der TU Berlin tätig. Rainer Nagel ist außerdem Mitglied des Kuratoriums zur nationalen Stadtentwicklungspolitik, Ehrenmitglied der Brandenburgischen Ingenieurkammer und Mitglied der Sektion Baukunst der Freien Akademie der Künste Hamburg. Als Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur zeichnet er nicht zuletzt für die Herausgabe der regelmäßig erscheinenden Baukulturberichte verantwortlich. Meine erste Frage knüpft direkt an den letzten Baukulturbericht der Bundesstiftung Baukultur 2022-23 an. Er handelt von der neuen Umbaukultur. Der Titel impliziert, dass es vor der neuen eine gewissermaßen alte Umbaukultur gegeben hat. Was ist unter Umbaukultur eigentlich zu verstehen und was ist das Neue an der neuen Umbaukultur?
Gut, also dieses Neue klingt vielleicht ein bisschen reißerisch. Wir haben uns aber darum Gedanken gemacht. Es gibt vielleicht keine alte Umbaukultur, aber eine ewige. Ich würde mal sagen, seit unserer Siedlungsgeschichte, seit gut 7000 Jahren bauen wir immer um. Das heißt, aus dem Bestehenden wird weitergebaut, nach Katastrophen wird wieder aufgebaut. Erst seit 150 Jahren, seit der Industrialisierung und dem Flächenwachstum in Vorstädte und so weiter, ist dann der Neubau dominant geworden. Und aktuell ist unsere Kulturtechnik, wir bauen Städte und Entwicklungsprojekte eher neu und denken sie auch neu, im Zweifel als Ersatzneubauten, bevor wir das Bestehende dreimal angucken und sagen, wir machen was draus. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen dieses Thema der Umbaukultur, das genetisch bei uns verankert ist, auch handwerklich genetisch verankert ist, das müssen wir wieder neu betrachten. Wir müssen neue Optionen daraus ableiten, auch vielleicht zeitgenössische Architektur. Und wir müssen das, was wir neu bauen, künftig umbaufähig machen. Dafür steht das neu.
Nun haben Sie es gerade schon angesprochen. Darauf würde ich gerne auch nochmal zurückkommen, auf das Umdenken. Der Bericht betont an mehreren Stellen gerade auch diese Bedeutung des Umdenkens. Keine neue Umbaukultur ohne ein Umdenken in Fragen des Bauens, so das Leitmotiv. Dabei hört man von Seiten der Politik beständig den Imperativ bauen, bauen, bauen. Bezahlbarer Wohnraum, vor allem in den Großstädten, ist, wie man weiß, natürlich ein Problem. Von Umbauen ist nach meiner Beobachtung bei den beteiligten Politikern allerdings nicht oder selten die Rede. Hat die Politik das Problem nicht erkannt, vielleicht sogar verschlafen?
Ich glaube, die Politik deutet das Wort Umbau anders. Also Bevölkerungsbefragung sagt, Umbau wird mit Erneuerung verbunden, also positiv konnotiert. Politik sieht das als Problembereich. Das dauert lange, das kostet Geld, das ist umständlich, wir wollen schnell vorankommen. Und deshalb dieses Bauen, 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 was ich übrigens, ich habe gerade überlegt, noch nie qualifiziert gehört habe. Eigentlich immer nur als politische Parole, die ziemlich aufgesetzt ist.
Gerade auch in Wahlkämpfen.
Ja, aber nicht qualifiziert, sondern eher so appellativ nach dem Motto, wir müssen bauen, bauen, bauen. Dabei ist das natürlich Quatsch. Wir müssen umbauen als allererstes. Das war immer schon zwei Drittel unserer Bauaktivitäten. Dann müssen wir bauen und dann dürfen wir die Baukultur nicht hinten runterfallen lassen. Also umbauen, bauen, Baukultur könnte man sagen. Das wäre politisch qualifiziert. Aber tatsächlich ist es so, dass ein Paradigmenwechsel ansteht. Ich bin jetzt viele Jahre schon auch auf großen Immobilienmessen gewesen und wir arbeiten ja auch mit Immobilienwirtschaft. Wir haben einen Kodex Baukultur für die Bauwirtschaft und Immobilienwirtschaft aufgestellt. Und wenn Sie auf Immobilienmessen sind, das sind ja Marktplätze schneller Begegnung, da geht das immer ganz schnell. Abrissneubau, 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 kann ich Ihnen gleich sagen. Und in der Denkweise, wie Immobilienwirtschaft tickt, ist das auch nachvollziehbar. Es geht immer darum, dass man Komplexität reduziert, das Haus schnell wegnimmt, dann das Grundstück freimacht, Bodengold.
Tabula rasa.
Und dann aus dem Bodenwert heraus eine höhere Dichte realisieren kann und dann neu baut mit kalkulierbaren Kosten, aus der Europalette heraus mit neuen Materialien. Und deshalb ist das in der Erfahrung der jetzt wirksamen Immobilienwirtschaft, die sich natürlich politisch abbildet, ein Erfolgskonzept. Aber das wird nicht mehr so weitergehen und es ist auch nicht komplett aufgegangen. Denn einiges, was neu gebaut worden ist, erregt ja auch Unmut der Bevölkerung, plötzlich in Architektur. Manche Menschen fühlen sich nicht wohl in den Großsiedlungen, die entstanden sind. Es gibt auch soziale Probleme, es gibt psychische Probleme. Und wir haben ja als Bundesstiftung die Aufgabe, gebaute Räume so zu qualifizieren, dass sie positiv für unsere Lebensumwelt wirken.
Ja. Ja. Lassen Sie uns vielleicht von den Anforderungen und Herausforderungen sprechen, die zu einer neuen Umbaukultur motivieren. Dazu zählen sicher auch die im Bericht der Bundesstiftung Baukultur angesprochenen Folgen der Corona-Pandemie und Fragen des Klimawandels. In unseren Innenstädten gibt es infolge der Pandemie und ihre Effekte hinsichtlich des Kaufverhaltens der Menschen viel Leerstand. Man kauft heute viel mehr online als früher. Viele Geschäfte und Warenhäuser stehen ungenutzt da. Wie könnte man sie umnutzen im Sinne einer Umbaukultur, die dem so vertrauten wie schlichten Konnex von Abriss und Neubau, Sie haben es gerade schon angesprochen, widerstreitet? Wofür nicht zuletzt Gründe der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes sprechen, wenn man bedenkt, dass der Bausektor nicht unerheblich zu CO2-Emissionen beiträgt und gewissermaßen ein erstrangiger Klimakiller genannt zu werden verdient.
Vollkommen richtig. Also wenn wir alles, was wir in Zukunft bauen müssen, neu bauen würden, dann würden wir unsere Klimaziele nie erreichen. Das gilt übrigens weltweit. Wir müssen also genau gucken, wo schon Primärenergie oder Primäremissionen im Gebäude gebunden sind, eingesetzt sind und wie wir diese in die Zukunft führen können, ohne sie direkt zurückzubauen oder sogar abzureißen und zu deponieren. Das heißt, unter Klimaeffizienzaspekten wäre der Umbau so eine Art positives Vorzeichen für eine Rechnung, die dann anschließend die Baumaßnahme betrifft, Erweiterungsbau, Umbau und so weiter. Mhm. Also, wobei dann vor der Klammer nicht eine hohe Zahl steht, sondern eine kleine. Also 0,4 mal oder 0,2 mal das, was wir dann anschließend bauen. Von daher ist das sachgerecht. Aber Sie hatten jetzt auf Corona abgestellt, die Innenstädte, den Umbau der Innenstädte, der durch frei werdende Gebäude möglich ist. Das ist noch ein weiteres Feld, mit dem sich die Baukultur auch beschäftigt. Baukultur ist nicht mechanisch nur auf das schöne, ästhetische oder das alte Gebäude ausgerichtet, sondern auf die Wirkungszusammenhänge, die wirksam sind, damit überhaupt geplant gebaut werden kann und möglichst gut. Und da ist natürlich das, was in Corona-Zeiten Konjunktur bekommen hat, Onlinehandel, allemal mit Monopolisten, selbstgemachtes Elend. Wir sind da selber schuld, indem wir quasi den stationären Handel damit beschädigen, kann man nur sagen, und auch die Innenstädte leerfallen lassen. Bequem vom Sofa aus alles zu regeln, führt so eben dazu, dass dann die Innenstädte sterben. Umgekehrt hat der Handel auch eine Aufgabe, den Handel attraktiv werden zu lassen. Ein bis zur Decke vollgestapeltes Bekleidungsgeschäft, bei dem man schon, wenn man reinkommt, so eine Chemiefaser-Duftwolke kriegt.
Ist nicht ansprechend.
Macht keinen Spaß. Ja. Aber Konzepte, die vielfältiger sind, die vielleicht Konzeptstores sind, die neue Services bieten, die auch Vorschläge machen, wie man Konsum steuert, sinnvoll, nachhaltig steuert, die sind allemal sinnvoll. Und da ist es wichtig, dass wir zunächst mal für neue Innenstädte sagen, welche Rolle spielt künftig der Handel. Der soll durchaus in Erdgeschossen noch vorhanden sein und auch hochwertig vorhanden sein. Bis hin zu Lebensmitteldiscountern, die ja vor die Stadt verdrängt worden sind mit den Folgen des Verkehrs. Weil der Handel ungefähr in der Zehnerpotenz die Frequenz für die Innenstädte bringt. Selbst wenn wir sagen, Kulturbildung ist wichtig, dann haben wir vielleicht 200.000 Besucher in einem Museum im Jahr, wenn es gut läuft. Hier in Darmstadt ist das zu erwarten. Aber 2 Millionen Besucher in einer Innenstadt, wo Handel betrieben wird. Und deshalb für Vitalität brauchen wir Handel. Dann gibt es aber viele Gebäude, zum Beispiel die Warenhäuser, die leer fallen bei hohen Tiefen, speziellen technischen Ausstattungen und so weiter, wo der Umbau gar nicht einfach ist. Also ein tiefes Gebäude, ein Warenhaus, müssen Sie im Grunde mit einem Atrium versehen, also Schlitzen. Dann müssen Sie die Traglasten der Decken genau beachten. Die sind meistens ausgereizt, sodass dann dieser neu geschaffene Innenhof manchmal gar nicht begrünt werden kann oder nicht gut begrünt werden kann. Und dann müssen Sie zweihüftig geht das dann Arbeits- oder Wohnfläche schaffen, die immer noch einigermaßen gut belichtet ist. Das ist eine schwierigere Aufgabe. Und wenn Sie den Plattfuß noch als Gewerbe lassen oder als Handel, dann haben Sie da ein Gebäude, was man durchaus umnutzen kann. Es gibt aber die klassischen Bürogebäude in Innenstädten, die auch durch Homeoffice und andere Dinge zum Teil nicht leer fallen, aber schwach genutzt werden, von denen man sich auch teilweise als Immobilieneigentümer sozusagen entledigen will. Da kann man ohne Wenn und Aber ein zweihälftiges Wohngebäude unterbringen, bei dem wir im Baukulturbericht nachgewiesen haben, dass die Umbaukosten in dem Fall bei Hälfte der Neubaukosten liegen.
Das ist erstaunlich oder auch wenig bekannt.
Ja. Das ist wenig bekannt, aber die Arbeitsgemeinschaft für zeitgenössisches Bauen Schleswig-Holstein hat das ermittelt. Mhm. Es gibt durchaus Ersatzneubauten, wo der Neubau sogar teurer ist als der Neubau auf der grünen Wiese. Klar, weil man erstmal rückbauen muss und das Grundstück freimachen muss. Es gibt auch neubaugleiche Modernisierung, wo man dem alten Gebäude zumutet, alle Leistungen eines Neubaus zu verbringen. Mhm. Der wird dann auch meist teurer als der Neubau. Dann gibt es aber eine normale Sanierung, die ist so auf Augenhöhe mit dem Neubau, manchmal sogar günstiger, wenn man es mit Augenmaß macht. Und die Umnutzungen oder die energetischen Sanierungen, die sind bei 2/3 bis zur Hälfte der Neubaukosten.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie vernünftig es ist oder vorsichtiger formuliert, wie vernünftig es wäre, statt es immer nur neuen Bauens, das Umbauen zu denken. Mich interessiert aber auch der Aspekt der Kultur im Kompositum, Umbaukultur. Was macht das Umbauen zu einem kulturellen Akt? Und welche Schlüsse müssten daraus auch für das Studium der Architektur an unseren Universitäten gezogen werden? Hm. Ich denke daran, dass Ihre Kollegen Christoph Grafe und Tim Rienitz angeregt haben, das Berufsbild des Architekten demjenigen des Gärtners anzugleichen, der ja auch ein Objekt hat, das sich immer wieder ändert und nie das Gleiche ist. Meine Frage geht an Sie als Architekten und Stadtplaner, der auch als Dozent an der TU Berlin tätig ist.
Ja, und der 8 Jahre lang die Stadt- und Freiraumplanung von Berlin geleitet hat und deshalb auch mit Gärtnern direkt zu tun hatte. Ich nehme dieses Beispiel auch immer. Wir verbinden das mit der Phase 10. Also die Architekten wissen ja, die Leistungsphasen 1 bis 9 von der Grundlagenermittlung bis zur Dokumentation und Übergabe des Gebäudes sind das, wo sich Architekten um das Objekt kümmern. Wir haben schon mal die Phase 0, die Vorbereitungsphase, thematisiert, die sehr wichtig ist für den Projekterfolg. Aber im Falle des Umbaus ist es auch die Phase 10, das heißt die dauerhafte Betriebsphase, bis dann wieder Sanierungen oder sogar Erweiterungsbauten anstehen. In dieser Nutzungsphase, Immobilienwirtschaft nennt das auch Facility Management, da kann man so viel in Richtung Gestaltungsoptimierung machen, wenn man einen Plan hat und wenn die Leute dafür qualifiziert sind. Deshalb das Bild vom Gärtner ist sehr gut. Gärtner, aber auch Landschaftsarchitekten kennen die Entwicklungsplanungspflege. Das heißt, das Rendering eines gezeichneten Gartenprojekts wird sich in der Regel erst nach 20, 30, 40 Jahren so einstellen, weil die Bäume so lange brauchen, die Pflanzen. Und da gibt es dann ein Roadmap, wie man zu diesem Ergebnis kommt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bestandsgebäude habe, was mir nicht hundertprozentig gefällt, ich habe aber jährliche Instandhaltungsmaßnahmen und so weiter, dann kann ich auch hier ein Ziel formulieren, dass ich das Gebäude schrittweise und stückweise nachhaltig gestalte oder nachhaltig installiere und gleichzeitig Wohnwert oder Nutzungswerte verbessere. Also man braucht dafür auch in der Phase 10 einen Entwicklungsmanagementplan. Und Sie hatten noch gefragt, Entschuldigung, nach der Kultur.
Genau.
Das finde ich super, dass Sie das fragen, denn selbst bei Festtagsreden zur Nachhaltigkeit wird ja Kultur als vierte Säule der Nachhaltigkeit immer unterschlagen. Also es geht immer klassisch um das Nachhaltigkeitsdreieck. Ökologie fällt jedem sofort ein, muss sich aber auch rechnen, also Ökonomie, und muss sozial verankert sein. Wir wollen ja auch keinen benachteiligen. Dass in Wirklichkeit Nachhaltigkeit erst entsteht, wenn man wirklich Teilhabe einbringen kann, wenn wir unsere Kulturtechniken der Mitarbeit auch platzieren können, wenn wir Räume produzieren, die auf uns wirken, als Ergebnis und wenn wir unsere Fähigkeiten gemeinsam dafür einsetzen, dass es so kommt. Deshalb Kultur ist sogar die Basis von Nachhaltigkeit. Und beim Thema der Baukultur und Umbaukultur ist es eben so, dass wir alles wissen, was wir über den Umbau haben oder haben können, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, reicht noch nicht aus, das schlagende Argument auf den Tisch zu legen, weshalb wir es denn jetzt wirklich massenhaft machen sollten. Aber wenn wir die Kultur betrachten, also die Kulturtechniken, die mit dem Gebäude verbunden sind, die Seele, die in Gebäuden steckt, der Wunsch auch der Bevölkerung, lieber Bestandsgebäude in die Zukunft zu führen, als mit Tabula Rasa Neubaugebiete zu schaffen, dann verankern wir uns auch als Gesellschaft stärker am Boden der Nachhaltigkeit durch Kultur und Kulturtechnik.
Ja. Es braucht, heißt es im Bericht der Bundesstiftung Baukultur, ich zitiere, eine neue baukulturell verankerte Umbaukultur. Dass diese Kultur eingeklagt werden muss, zeigt, dass es sie, so wünschenswert sie ist, als Standard nicht gibt. Was muss sich ändern aus Ihrer Sicht, damit es dazu kommt?
Es gibt sie tatsächlich nicht als Standard. Im Gegenteil, sie ist immer noch mit Problemen behaftet. Scheinbar mit Problemen behaftet ist sie in Wirklichkeit nicht. Also zunächst mal muss das Wissen in die Welt kommen, dass Umbau machbar ist. Da haben wir auch festgestellt, dass es unterschiedliche Sichtweise gibt. Die Bauherrschaft, auch kommunale Bauherren, sehen immer große Probleme beim Umbau. Die planenden Ingenieure, Architekten oder Bauingenieure sagen, muss nicht sein. Müssen wir uns angucken, müssen wir Sondierungen machen, Schürfungen, Untersuchungen, Machbarkeitsstudien. Könnte sein, dass es sogar ganz einfach geht. Also diese Informationen, auch durch Vorstudien, durch Phase 0, muss erstmal platziert werden, dass es machbar ist. Dann gibt es aber auch tatsächlich ein wirtschaftliches Dilemma. Selbst da, wo man dem Umbau zugeneigt ist, weiß man, dass man im Zweifel mit Neubau mehr verdient, einfacher Geld verdienen kann. Das geht einfach etwas schneller, ist unkomplizierter, braucht man nicht so viel Manpower einsetzen. Und deshalb braucht es auch einen Wandel in den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die in Wirklichkeit ja regulative Rahmenbedingungen sind. Das heißt, wenn sich Normen ändern, im Sinne von überall müssen Neubaustandards gelten, entsprechend der Rechtsprechung der Gerichte, wenn da Klagen kommen, oder wenn die Bauordnungen nicht wieder, also die Landesbauordnungen nicht dem Umbau so viele Probleme bereiten, dann wird es leichter. Und dann hilft natürlich am Schluss auch, wenn man Förderung in diese Weise einsetzt, dass also zum Beispiel energetische Sanierung von Gebäuden nicht sozusagen nach dem Dreisatz verordnet wird, viel hilft viel, sondern dass man guckt, wo ist so ein Grenzwert, wo es sich nicht mehr rechnet. Und dann ist die Sanierung von Bestandsgebäuden zu heutigen Energiehausstandards 85 bis 100 vollkommen ausreichend, auch fürs Klima ausreichend. Bis 2050 vollkommen ausreichend. Die Leute geben nicht so viel Geld aus, wir schleppen nicht so viel Schadstoff ins Haus und wir können dann besser umbauen. Also es muss sich schon einiges an den Rahmenbedingungen ändern, aber das ist machbar, weil die politische Diskussion geht ja im Moment hin und her. Gucken Sie sich nur die Heizungsdebatte an. Und wenn die Heizungsdebatte durch ist, dann wird man auch wieder zur Erkenntnis kommen, lass mal ein bisschen ruhig sein, mit Augenmaß. Eine gut eingestellte Heizung hält noch 5 bis 10 bis 20 Jahre und ist allemal besser als Tabula Rasa mit neuen Materialien und überall in den Vorgärten Waschmaschinen.
Die es ja auch nicht ohne weiteres gibt.
Die es auch nicht ohne weiteres gibt und die ja auch viel mehr Energie haben und die ja auch Lärm produzieren und die nicht gut aussehen.
Ja, ziemlich scheußlich sogar sind.
Scheußlich, ja.
Wir haben vorhin über die Anforderungen und Herausforderungen einer neuen Umbaukultur gesprochen. Als Gelingensbedingung benennt der bereits mehrfach angesprochene Bericht der Bundesstiftung Baukultur, unterschiedliche Disziplinen und Ansprüche zu vereinen. Es sei wichtig, Fachwissen vieler Disziplinen einzubeziehen. Die neue Umbaukultur könnte man sagen, als multi- und interdisziplinäres Forschungs- und Anwendungsfeld. Können Sie Beispiele nennen, die uns das vielleicht etwas anschaulich machen können?
Naja, also tatsächlich brauchen wir für Umbau noch stärker als für Neubau Bauteams. Der Star-Architekt hat ausgedient, den können wir überhaupt nicht brauchen. Sondern es braucht auf der Arbeitsebene Mitarbeitende, die sich mit der Sache intensiv beschäftigen, intensiv befassen. Und selbst die großen Abkürzungsbüros sind im Moment sehr erfolgreich unterwegs mit vielen Umbau, substanziellen großen Umbauvorhaben, die sie mit exzellenter Qualität abliefern. Da sind dann aber nicht mehr die Namensgeber des Büros maßgeblich, sondern hervorragende Planungsteams, die zwischen Gestaltenden und Ingenieuren sofort vermitteln, die Haustechnik dazu holen, Voruntersuchungen veranlassen. Manche Büros leisten sich sogar Inspiratoren für diese interdisziplinären Teams, indem sie sagen, da muss auch ein Künstler, eine Künstlerin dabei sein, damit wir mal auf andere Gedanken kommen. Und diese neue Prozesskultur bewirkt auch komplett neue kollektive und kooperative Arbeitsergebnisse, die daraus entstehen. Ich glaube schon, dass Interdisziplinarität sowieso in jeder Weise ein Gewinn ist. Ich habe das in meiner Berufstätigkeit auch immer erfahren, dass selbst diejenigen, von denen man dachte, na, die sind mehr dienstleistend dabei oder Erfüllungsgehilfen für das, was wir uns ausdenken, wenn die nur mal einen Satz reinwerfen in die Diskussion nach dem Motto, meinen Sie wirklich, dass das klappt? Dann gucken alle und sagen, wieso? Und dann kommt eine Information, die man nicht hatte.
Die einen zum Denken bringt.
Und die einen zum Denken bringt. Ja. Und dann ergeben sich neue Wege. Mhm. Also ich halte unheimlich viel von fachübergreifender Zusammenarbeit. Und jetzt beim Thema Umbaukultur ist es eben wichtig, weil nur so lösungsorientierte Wege gefunden werden. Wir haben zu lange den Umbau als Problem behandelt, uns irgendeinen Experten geholt, der scheinbar objektiv hinguckt und in Wirklichkeit nur gesagt hat, das Haus muss weg. Und dann ist die Maschinerie des sozusagen sektoralen Plans losgegangen. Mhm. Jetzt brauchen wir Leute, die mit dem Ziel, gemeinsam den Projekterfolg zu liefern, ergebnisorientiert arbeiten müssen.
Sie unterscheiden zwischen grauer und goldener Energie von Bauten. Letztere steht, wenn ich recht verstanden habe, für den geschichtlich-kulturellen Wert, Mehrwert eines Gebäudes, der von einem bloß ökonomischen Kalkül nicht zu erfassen ist. Meinen Sie, dass in Zeiten leerer Kassen von Bund, Ländern und Kommunen das Gold wieder zum Glänzen gebracht werden kann, wo doch gleichzeitig das Umbauen in der Regel als teurer, vielleicht auch nur vermeintlich teurer und zugleich vielleicht ja auch als weniger prestigeträchtig gilt im Vergleich zum Neubau?
Hm. Also das Gold ist da im wahrsten Sinne des Wortes schillernd. Sie wissen, es gibt ja viele Begriffe, die sich mit diesem Gold auseinandersetzen, zum Beispiel auch das Thema Betongold. Damit ging es, glaube ich, los, bis wir gemerkt haben, es ist ja gar nicht Betongold. Beton an der falschen Stelle ist eher eine negative Grundstückslast.
Ja, ja.
Sondern es geht um den Boden, das Bodengold in Wirklichkeit. Und dann kam die Diskussion auf, dass wir die graue Energie, also die in Gebäuden gebundene Primärenergie, in Wirklichkeit sind das ja die Emissionen, die damit verbunden sind, dass wir die nicht achtlos wegschmeißen können im Sinne von Abriss und Deponieren, sondern dass wir darüber nachdenken müssen, was bedeutet es, wenn wir das alles wieder neu bauen, neu errichten, neu herstellen. Und deshalb haben wir gesagt, graue Energie, wenn die wirklich ihrer Bedeutung entsprechend wirksam werden soll, zünden soll als Begriff, ist kein gutes Wort, kein guter Name.
Ja.
Also ich weiß nicht, was Sie mit grauer Energie verbinden. Ich habe sofort immer an Staub und Zement gedacht, also Beton eher. Vielleicht noch ein bisschen Momo, die grauen Herren, also alles ein bisschen schräg. Und wenn das aber als positives Argument wirksam werden soll, dann braucht es ein anderes Narrativ. Und deshalb haben wir gesagt, eigentlich steckt in dem, was wir grau nennen, Gold. Nämlich wir ersparen uns volkswirtschaftliche Kosten, die darin liegen, die Mehremissionen neu einzusetzen für Dinge, die wir schon haben. Was man hat, das hat man. Es ist aber mehr als das. Es ist auch so, dass in meiner Erfahrung immer wieder Gebäude abgerissen werden oder wurden, wo man sich selber fragt als halbwegs gebildeter Architekt, der da auf das Gebäude guckt, Mensch, da geht doch was. Oder das ist doch schade. Und auch die Bevölkerung sagt, eigentlich schade, dass das Haus abgerissen wird. Und überall, wo ich in Deutschland unterwegs bin, begegnet mir bei Bürgermeistern der Satz, das hätten wir heute nicht mehr abgerissen. Und zwar nicht, weil sie hohe Kosten hatten und Probleme anschließend kamen, sondern weil sie jetzt nach 20 Jahren erkennen, das war ja eigentlich ein ganz schönes Haus.
Ja.
Und das, was jetzt neu gebaut ist, ist überhaupt nicht besser. Und damit dieser Fehler, das hätten wir heute nicht mehr abgerissen, nicht mehr so häufig passiert, haben wir gesagt, es stecken in Gebäuden goldene Energien, die es lohnt herauszufinden, zu sehen. Da nutzt natürlich Bildung, baukulturelle Bildung, Vorwissen. Da nutzt aber auch zwei, dreimal hinschauen. Wir sitzen ja selber in einem sehr schönen Gebäude aus 1899, das über ein als ehemaliges Hotel, über ein fantastisches Erdgeschoss mit hohen Räumen verfügt, die man so bei einem Ersatzneubau natürlich niemals mehr bauen würde.
Das heißt, wir haben energetisch würde man sagen, eine Katastrophe.
Energetisch, kostenmäßig, keine Ahnung. Und in Wirklichkeit ist es von der Raumluftqualität das Beste, was man machen kann. Und alle fühlen sich hier unheimlich wohl.
So ist das, ja.
Das heißt, es gab bestimmt Zeiten, als dieses Gebäude, wie gesagt, über 100 Jahre alt, 120 Jahre alt, mal nicht so gut aussah von außen. Und da gab es bestimmt Menschen, die gesagt haben, da kommen wir mit dem Bagger und fahren rückwärts ran und dann ist das Ding zusammengefallen, dann nehmen wir das weg. Also weil, ist ja hässlich, Schandfleck. Ist es aber nicht. Die meisten Gebäude zurückgebaut auf ihre eigene Ursprungsidee und dann wieder in die Zukunft geführt sind, gute und teilweise sogar schöne Gebäude. Und diese Qualität, die in Gebäuden steckt, wenn man so will, die Seele der Gebäude, die intrinsische Qualität der Architektur, der Funktion, der Nutzung, der Handwerker, die drin waren, die Geschichte, die das Haus hatte, die Nachbarschaften, die über das Haus berichten können und so weiter, alles das subsumiert sich in den Begriff goldene Energie. Mhm. Wir sagen, das ist wahrscheinlich das bessere Narrativ, um gute Argumente zu finden, warum die Gebäude weitergehalten werden sollen.
Vielleicht müssen wir noch mehr Architekten, Politiker vielleicht auch in das schöne Lichtenberghaus der TU Darmstadt einladen. Ich danke Ihnen jedenfalls sehr herzlich, Herr Nagel, für dieses Gespräch.
Sehr gerne, Herr Grossmann.